eigentlich können wir uns ja das ganze Jahr daran erinnern, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, und eigentlich tue ich das auch immer wieder. Und trotzdem finde ich es da ganz hilfreich, dass wir so im Laufe des Jahres bestimmte Tage haben, wo wir ganz besonders drauf gestoßen werden. Also wo es dann nicht nur mal geht, nebenher eigentlich sich einen Gedanken darüber zu machen, sondern da hat man den ganzen Tag oder sogar mehrere Tage und beschäftigt sich damit. Das finde ich schön an Weihnachten. Da erinnere ich mich gerne daran, Jesus ist geboren, Jesus ist hier auf die Erde gekommen, Gott ist Mensch geworden. Dann eben Ostern, Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden, lebt jetzt, sitzt zur Rechten des Vaters. Pfingsten, der Heilige Geist ist auf die Erde gekommen, die Gemeinde ist entstanden und damit eben das, wo wir heute auch unser Glaubensleben so verbringen. Und deshalb freut es mich auch eben ganz besonders über Ostern, jedes Jahr neu intensiver darüber nachzudenken, sich solch eine wichtige Sache immer wieder vor Augen zu führen. Wie war das eigentlich damals? Und wenn ich mir vorstelle, das muss ja für die Jünger selbst noch viel beeindruckender gewesen sein als für uns heute. Wir lesen das in einem kurz gefassten Bericht, in einer kurzen Zusammenfassung, wie das damals gelaufen ist. Die Jünger waren selbst dabei, die haben diese Dinge erlebt. Wenn die jedes Jahr daran gedacht haben, dann konnten sie sich zurückerinnern, vielleicht noch austauschen. Hier, nicht Thomas, erinnerst du dich noch, und Jakobus und Johannes, und wie war das denn noch und was habt ihr denn erlebt? Das muss ja noch viel spannender gewesen sein, denn wenn wir uns die verschiedenen Berichte in den Evangelien anschauen, dann merken wir, das ist relativ kurz. Wir haben heute Morgen schon einen gehört und den möchte ich gerade noch mal lesen aus Matthäus 28. Dann sehen wir, das ist innerhalb von ein paar Minuten. Das spiegelt ja gar nicht wider, was der Matthäus den ganzen Tag an diesem Tag, dem ersten Tag der Woche, so erlebt hat. Matthäus Evangelium Kapitel 28. Matthäus war ja einer der Jünger Jesu. Das heißt, hier haben wir einen Augenzeugen aus erster Hand. Das heißt, der hat Jesus intensiv gekannt, der hat 3 Jahre mit ihm verbracht, er hat miterlebt, wie Jesus umgebracht worden ist, wusste, was da geschehen ist, und er kannte all die Personen. Er kannte die Frauen, die da am Grab waren, er kannte Jesus, er kannte die anderen Jünger. Das heißt, der wusste ganz genau, wovon er schreibt. Und als der Matthäus langsam älter geworden war, dann gab es immer mehr Christen, die haben Jesus nie gehört, die haben Jesus nie gesehen, die kannten die anderen Jünger auch nicht. Und dann ist er dazu übergegangen, das eben aufzuschreiben, wie das damals gewesen ist mit Jesus. Und so lese ich aus Matthäus 28 ab Vers 1, Matthäus Kapitel 28 ab Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündigten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten, und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug. Und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Also eine Sache fällt mir bei dieser Geschichte erst einmal am meisten auf. Und zwar, dass das, was ich gerne wissen will, nämlich wie es eigentlich gegangen ist mit der Auferstehung Jesu, gar nicht berichtet wird. Vielleicht ist das euch schon bei anderen Berichten auch aufgefallen, den Auferstehungsberichten. Wie war das nun genau? Also vielleicht seid ihr ja nicht so neugierig wie ich, da sagt ihr, ist ja egal, die Hauptsache, der war nicht mehr im Grab, aber ich würde ja gerne wissen, wie war das genau? Da ist also der Körper eingewickelt in die Tücher und Binden und der liegt da und das ist da dunkel und der ist tot und ja, wie lief das denn jetzt? Fing plötzlich das Herz wieder an zu schlagen? Hat Jesus sich da selbst ausgewickelt? Kam da ein Engel, der ihn ausgewickelt hat? Wir lesen ja in Parallelberichten, dass sie die Tücher alle schön ordentlich dahingelegt haben. Also scheinbar, das waren dann ordentliche Engel oder so, nicht? Die haben das nicht mitgenommen, Jesus auch nicht einfach rausgeplatzt oder so. Wie war das denn genau? Selbst bei dem Engel, der hier runterkommt, lesen wir nicht, welche Aufgabe der eigentlich gehabt hat. Da steht, der rollte den Engel den Stein weg, aber ob Jesus schon vorher draußen war oder ob Jesus hinterher erst rausgekommen ist oder währenddessen oder ob er da Jesus rausgeholt hat, das lesen wir alles nicht. Das können wir auch sagen, naja, das war ja für die Jünger schwer zu schreiben, weil die sind ja ehrliche Augenzeugen und sie waren ja nicht wirklich dabei, als Jesus auferstanden ist. Das heißt, sie berichten nur so das, was sie selbst erlebt haben. Also, dass da eben ein Engel erschienen ist, dass der Stein weg war, das, was man so recherchieren konnte. Da, wo wirklich Jesus wieder lebendig geworden ist, das hören wir, das ist bekannt, das ist, Jesus ist hinterher ja auch ihnen erschienen, sodass sie es bezeugen können, aber eigentlich lesen wir das nicht so im Detail. Ich möchte jetzt erstmal auf ein paar Dinge eingehen, die so im Laufe dieses Berichtes uns vielleicht auffallen oder die erklärt werden sollten. Also erstmal wird hier ja gesagt, dass am ersten Tag nach der neuen Woche, also am Tag nach dem Sabbat, dass sie dorthin gekommen sind, das ist ja dann der Auferstehungstag. In manchen Sprachen nennt man den Sonntag ja auch seitdem Auferstehungstag, dann erstmal, dass man sich jede Woche daran erinnert. Da, wo wir zusammenkommen als Christen, das ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist und an dem die Jünger das hinterher auch mitbekommen haben. Sabbat kennen wir heute sonst nicht. Sabbat feiern die Juden ihren Gottesdienst, wobei die das auch anders rechnen, denn das geht dann von Freitagabend bis Samstagabend. Da ist nach jüdischer Lehre der Sabbat, da ist ihr heiliger Tag, da versammeln die sich in der Synagoge. Christen tun das nicht, sondern eben in Erinnerung an die Auferstehung Jesu tun sie das am ersten Tag der Woche. Dann werden uns hier in diesem Bericht, in anderen Berichten finden wir, dass auch andere Gruppen am Ostermorgen zum Grab gegangen sind. Da waren dann ja noch verschiedene Jünger, die da gewesen sind, auch noch verschiedene andere Frauen, die da gewesen sind. Aber hier konzentriert sich Matthäus auf diese relativ kleine Gruppe, nämlich diese beiden Frauen, die hier erwähnt werden. Maria Magdalena und die andere Maria, zu zweit sind sie unterwegs zum Grab. Wahrscheinlich sind andere unabhängig davon unterwegs gewesen. Möglicherweise sind hinterher, als sie davon gehört haben, auch noch andere und wollen das Grab sehen und was da los ist. Diese Maria Magdalena, die kennen wir ja, geboren oder gelebt in Magdala, einem kleinen Ort, direkt am See Genezareth, ein Fischerort, der vor wenigen Jahren neu ausgegraben worden ist. Man hatte auch die Synagoge entdeckt. Da ist Jesus drin gewesen, da war die Maria Magdalena auch. Wir lesen, dass Jesus sie befreit hat von dämonischer Besessenheit. 7 Geister waren bei ihr gewesen. Und nachdem sie so glücklich war, befreit worden zu sein von okkulter Besessenheit, dann folgt sie Jesus nach und begleitet ihn durch dick und dünn, durch die ganze Zeit hindurch und hier kommt sie auch ans Grab. Die andere Maria, das ist die Maria, die Mutter von Jakobus. Also hier ist nicht die Mutter Jesu, die steht ja auch unterm Grab, hier ist die Mutter von Jakobus, die wird normalerweise immer so die andere Maria genannt. Also diese beiden Frauen, die gehen am Morgen zum Grab. Was sie genau machen wollen, wissen wir nicht. Das steht, um das Grab zu besehen. Oder was heißt das? Also wollen sie einfach vor dem Grab stehen, sich das anschauen, kann sein. Also so, wie ihr das ja vielleicht auch kennt, wenn ihr irgendwo an einem Friedhof vorbeifahrt, da sind meistens immer irgendwelche Menschen. Und die gehen dahin, dann etwas Grabpflege, manchmal aber auch einfach vor dem Grab zu stehen und sich daran zu erinnern, was ist denn da passiert, was ist das für ein Mensch, der hier gestorben ist. Und das kann man manchmal leichter, besser, wenn man an dem Ort ist, wo die Überreste dieses Menschen zu finden sind. Und das könnte eine Motivation sein. In den Parallelberichten lesen wir, dass die Frauen möglicherweise auch planten, die Beerdigung jetzt komplett zu machen. Denn das war ja alles sehr stressig, nachdem Jesus gestorben war. Das war schon gegen Abend und jetzt durfte ein Jude da nicht mehr zu lange am Grab bleiben, denn das galt als unrein. Und so haben sie Jesus relativ schnell beerdigt. Und möglicherweise wollen sie jetzt zurückkommen und wollen das Ganze fertig machen. Das kann auch sein. Also die Motivation ganz genau lesen wir hier nicht. Sie kam, um das Grab zu besehen. Also entweder sich daran zu erinnern, zu sehen, was ist denn da, zu trauern möglicherweise. Vielleicht aber auch, um Jesus noch ordentlich einzuwickeln und da eben zu sehen, dass er gut beerdigt wird. Und dann kommt hier als nächstes das große Erdbeben, was wir haben. Erdbeben sind in Israel durchaus häufiger als bei uns. Es gibt einige Städte, die man heute in Israel anschauen kann, die durch Erdbeben zerstört worden sind. Das ist eben so an einer Kante, wo da verschiedene Erdschollen zusammenreiben. Und man spricht da von dem ostafrikanischen Graben, weil der von Afrika bis nach Israel hinübergeht. Und da ist das häufiger. Deshalb, wenn der Matthäus schreibt von dem Erdbeben, dann wusste er, wovon es ging. Das heißt, die meisten von uns haben vielleicht noch nie Erdbeben erlebt. Wir würden das gar nicht richtig interpretieren können. Der wusste warum. Und hier kommt das Erdbeben gerade zu diesem Zeitpunkt. Wahrscheinlich war es nicht ein normales Erdbeben, sondern irgendwie sollte es das Kommen dieses Engels begleiten. Also, dass die Leute auch wirklich merken, pass auf, hier ist was ganz Besonderes. Diese Macht, diese Kraft, die von dem Engel ausgeht, der den Stein beiseite räumt, wahrscheinlich sollte das da mit unterstützt werden. Und wir sehen ja manchmal, da wo Gott erscheint, da wo Gott eingreift, dass dann auch in der Natur übernatürliche Dinge geschehen. Bei der Geburt Jesu, der Stern, der dann erscheint und die Leute sehen, ah, das ist so. Als Jesus dann stirbt am Kreuz, plötzlich eine Sonnenfinsternis, nicht? Alles dunkel und so und hier eben dann ein Erdbeben. Also Gott will durch die Naturereignisse mit darauf hinweisen, er will mit unterstützen, dass die Leute merken, hier geschieht was Übernatürliches. Dass man sich hinterher auch daran erinnern kann, dass man das nicht irgendwie anders uminterpretiert. Was der Engel da sonst genau gemacht hat, wissen wir nicht. Hier steht lediglich, dass er den Stein beiseite gewälzt hat und dass er sein Aussehen war wie ein Blitz. Jetzt könnte ich euch mal fragen, ja bitte sehr, könnt ihr euch einen Menschen vorstellen, der wie ein Blitz aussieht? Irgendwie ein bisschen komisch. Also ich vermute, dass hier irgendein Vergleich mit gemeint ist. Also es könnte beispielsweise sein, dass der so groß war wie ein Blitz. Also wenn ihr beim Gewitter aufpasst, dann seht ihr das von den Wolken bis zack unten zur Erde, plötzlich sieht man einen Blitz, vielleicht das. Vielleicht war der so schnell wie ein Blitz, ja, so zack vom Himmel herunter und die konnten gar nicht richtig sehen. Vielleicht, und das ist das Wahrscheinlichste, vermute ich, ist das sein Aussehen, dass er so geglänzt hat, dass er so wie die Sonne gewesen war, wo man von geblendet gewesen ist. Warum vermute ich das? Weil danach eben steht, dass sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Also hier wird das Weiße betont, die Farbe betont. Also deshalb, ich vermute eher, dass dieser Eindruck war, der hat irgendwie gestrahlt, so gestrahlt wie ein Blitz, wenn es draußen finster ist, also wie die Sonne, nicht so, die wir sehen. Und so glänzend und hell, und das hat die Leute beeindruckt und haben sie gemerkt, das ist nicht irgendwie ein ganz normaler Mensch, der sich da verlaufen hat und sich gerade ausruht, sondern hier ist ein Engel Gottes. Wenn dann Engel des Herrn oder Engel Gottes steht, dann kann das Verschiedenes bedeuten. Die Kernbedeutung ist einfach, Engel heißt ja einfach nur Bote. Und wenn dann steht irgendein Bote, dann weiß man ja nicht, was für einer, also steht dann näher, das ist ein Engel Gottes, das ist ein Bote Gottes. Gott hat den geschickt, um seine Aufgabe auszuführen, um die Leute auf etwas hinzuweisen, ein Wunder zu tun oder ähnliches mehr. Es gibt dann noch den Unterschied zwischen dem Engel des Herrn oder hier steht ein Engel des Herrn, also es war einer von denen gewesen, die Gott sonst normalerweise losgeschickt hat. Und dann bei seinem Anblick, da fallen die Wächter wie tot um. Später kommt das ja nochmal mit dem, wir sind eingeschlafen. Naja, so, da könnte man sich ja noch durchmogen und sagen, na, ganz falsch war es ja nicht, was wir gesagt haben. Immerhin, wir waren wie tot und lagen an der Erde, auf der Erde und so ist uns das passiert. Das muss aber beeindruckend gewesen sein. Denn die normalen römischen Soldaten, die haben schon alles Mögliche gesehen, die haben viel gekämpft, die haben auch sonst vor Feinden normalerweise keine Angst gehabt. Und wenn sie hier einfach beim Ansehen dieses einzelnen Engels dann wie tot umfallen, dann muss das sie irgendwie schwer beeindruckt haben. Ja, dann kommen die Frauen und diese Frauen, die sind auch geängstigt. Die fallen zwar nicht gleich um, aber können wir auch nicht sagen, die sind mutiger. Vielleicht wollte der Engel ja, dass die wie tot umfallen, also hat die selbst betäubt so, oder blind gemacht oder sonst irgendwas, wie wir an anderen Stellen das lesen. Jedenfalls die Frauen, die haben Angst, weil sie nicht genau wissen, was hier los ist und der Engel versucht sie zu trösten. Seid ruhig, regt euch nicht auf, ihr sucht den Gekreuzigten, ihr sucht Jesus Christus, aber der ist nicht hier, der ist auferstanden. Und sozusagen als Bestätigung, als Beleg, das merken wir auch ganz häufig in der Bibel, wer ernsthaft auf der Suche ist, dem gibt Gott auch eine innere Gewissheit, dass es wahr ist, was in der Bibel berichtet wird. Denn diese Frau, man hätte sie ja einfach so nach Hause schicken können, zu sagen, ich sage euch, Jesus ist nicht da. Aber hier kommt noch ein Beleg, der sagt, kommt rein, schaut euch an, hier ist der Platz, wo er gelegen hat, der ist nicht mehr da. Und hier konnten sie das mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Sinnen wahrnehmen. Wir lesen ja in den Parallelberichten, dass daneben auch noch so genau die Tücher gesehen haben und wo er gelegen hat und all so etwas. Und das ist, glaube ich, durchaus ein Grundprinzip, was Gott hat. Wer wirklich ernsthaft auf der Suche ist, dem gibt Gott auch die Gewissheit, die jetzt nicht jedem anderen klar ist, aber die der Person überzeugt. Und hier ist es für die Frauen ja noch viel überzeugender, wenn sie nicht nur die Erscheinung des Engels haben, sondern wenn sie auch genau sehen, Jesus ist eben nicht mehr da. Und dann kommt der Auftrag, geht hin, sagt es den Jüngern. Hier habe ich den Eindruck, dass das etwas ist, was auch dem Prinzip Gottes generell entspricht. Fast immer, wo ein Mensch Jesus begegnet ist und irgendwas Übernatürliches, Wunderbares passiert ist, dann kommt nachher der Auftrag, jetzt geh hin in dein Dorf und sag es den Leuten. In ganz seltenen Fällen findet das nicht statt und hier genauso. Indirekt sicherlich auch eine Herausforderung, wenn du sicher bist, dass Jesus auferstanden ist, wenn du Jesus in deinem Leben erlebt hast, dann geh hin und erzähl auch den anderen davon. Du musst keine großen theologischen Reden halten, sondern erzähl einfach von dem, was du mit Gott erlebt hast, was dir dabei wichtig geworden ist, was du an Jesus Christus erkannt hast. Dann wird noch gesagt, er soll nach Galiläa gehen. Hier sind sich die Ausleger nicht ganz sicher, ob das der Sammelplatz für die Galiläa nahe Jerusalem ist. Das wurde manchmal auch so genannt, oder ob damit gemeint ist, dass sie tatsächlich an den See Genezareth gehen sollen. Wir finden später, sie waren am See Genezareth, da sind sie nochmal beim Fischen und sehen dann Jesus und er teilt das dann aus, wäre theoretisch möglich. Aber die meisten Erscheinungen Jesu nach seiner Auferstehung sind ja rings um Jerusalem, von daher ist es auch möglich, dass er diesen Sammelplatz meint, den man da in der Gegend hat, dass man eben dann genauso das so nannte, wo die Leute aus Galiläa sich niedergelassen haben. Und dann gehen sie vom Grab weg. Hier merken wir, die Furcht ist immer noch da, also die Ehrfurcht, da Gott zu begegnen. Dann kommt aber die große Freude dazu, steht da. Und sie wollen das den Jüngern sagen, was sie erlebt haben. Und während sie hingehen, da treffen sie Jesus nochmal. Hier eine nächste Bestätigung. Also erste Bestätigung der Auferstehung ist, da ist ein Engel, eine übernatürliche Erscheinung, begleitet vom Erdbeben. Zweite Bestätigung, sie schauen sich das Grab selbst an und merken, der ist gar nicht mehr da. Und jetzt kommt die dritte Bestätigung, mit der sie dann zurückkommen, sie begegnen Jesus leibhaftig. Und wir haben ja Berichte, zum Beispiel von den Emmaus-Jüngern, wo die Jünger Jesus nicht auf den ersten Blick erkannt haben. Aus welchem Grund auch immer. Was weiß ich, war sein Gesicht verhüllt, haben die gar nicht damit gerechnet oder sonst etwas. Hier merken wir aber, da musste er gar nicht lange erzählen. Diese Frauen sehen Jesus und erkennen ihn auf den ersten Blick. Sie merken, das ist Jesus und jetzt ist ihnen auch noch ganz deutlich, dass Jesus eben nicht nur ihr irdischer Meister ist, so einer, der ihnen die Bibel richtig auslegt, sondern dass Jesus viel, viel mehr ist. Es gibt einige wenige Stellen im Neuen Testament, wo Jesus erscheint und wo dann dieser Begriff erwähnt wird, dass die Leute Jesus fußfällig verehren, so meint das Wort das eigentlich, gemeint ist damit anbeten. Und das ist genau das, was hier ist. Sie fassen seine Füße an und sie werfen sich auf den Boden und sie beten Jesus an, weil sie merken, hier ist viel, viel mehr dahinter. Jesus ist nicht nur irgendein Prophet oder irgendein Rabbi, sondern Jesus ist Gott. Und das ist ja das, was wir alle wissen, wenn wir Jesus Christus kennen, wenn wir mit ihm leben. Jesus ist eben nicht nur so, wie Muslime das meinen, ein Prophet, der von Gott gesandt ist, oder irgendein Rabbiner, wie die Juden das meinen, der von Gott predigt, sondern Jesus ist Gott, ist Mensch geworden, ist gestorben, ist auferstanden. Und das wird diesen Frauen da deutlich. Und deshalb dieses fußfällig verehren, vor ihm niederfallen, ihn anbeten, weil sie merken, hier ist Jesus, er ist auferstanden, aber er ist Gott. Dann nochmal die Bestätigung, fürchtet euch nicht, geht hin, erzählt es den Jüngern. Jetzt könnten wir versuchen zu interpretieren, warum sind es denn gerade die Frauen, die diese Botschaft weitergeben sollen. Man könnte das interpretieren dahin, dass Gott sich ganz besonders den Frauen zuwendet, wäre eine mögliche Interpretation. Vielleicht ist es aber auch viel einfacher, nämlich dass die Männer sich hier nicht getraut haben hinzugehen, weil sie mehr zu riskieren hatten. Denn die Männer wurden ja als Komplizen Jesu angesehen und wie wir später lesen, sollten sie auch festgenommen und umgebracht werden. Und so war das Risiko viel größer. Frauen hat man damals normalerweise nicht einfach so festgenommen und umgebracht. Die hatten einen gewissen größeren Freiraum. Es könnte sein, dass hier einfach realistisch ist, das eine ganz normale, realistische Beschreibung des Geschehens. Eben die Frauen konnten leichter zum Grab gehen, ohne dass sie von den Soldaten festgenommen worden wären oder aufgegriffen worden wären. Und dann kommen sie eben zurück und berichten den Jüngern. Wir lesen ja in den Parallelevangelien, dass die Jünger, sobald sie es gehört haben, dann auch losgelaufen sind. Jetzt, wo das passiert, dann ist ja Johannes unter anderem unterwegs und will sich das Grab auch noch mal genau anschauen. Also ich weiß nicht, ob wir das überinterpretieren müssen, dass da die Frauen am Grab gewesen sind von der Bedeutung. Auf jeden Fall, sie waren es, die werden uns hier berichtet als Personen und sie gehen dann hinterher zurück und sie berichten auch davon und sie glauben. Und natürlich, jetzt könnten wir sagen, ja, warum glauben denn die Jünger hinterher nicht so ohne weiteres? Auch hier ist die einfachste Antwort, nicht weil sie Männer sind, sondern einfach deshalb, weil sie haben selbst nicht gesehen. Das ist ja bei uns allen so. Wenn wir selbst etwas erleben und sehen, sind wir mehr davon überzeugt, als wenn uns das nur jemand erzählt. Und gerade bei solch einer fantastischen Geschichte, wer würde das schon glauben? Also stell dir vor, deine Urgroßmutter wäre gestorben, du wärst selbst bei der Beerdigung dabei und dann kommt dir ein paar Tage später jemand und sagt dir, ich habe die gesehen im Supermarkt oder so. Dann wirst du wahrscheinlich auch sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, die ist tot, du bildest dir das ein, du hast jemanden gesehen, das war so ähnlich. Und das ist hier ganz normal, also dass die Jünger da erstmal gezweifelt haben, wo sie das aus zweiter Hand hören, das ist verständlich. Und gerade deshalb erscheint Jesus ja hinterher den Jüngern auch noch, damit sie selbst aus eigener Erfahrung bestätigen können, ja, genau so ist es. Und dann werden nebenher noch diese Soldaten erwähnt. Für die muss das ja ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, so würde man das heute sagen. Heute würde man die irgendwie in die Therapie hineinbringen, also was die da Schlimmes erlebt haben. Damals gab es das nicht. Die einzige Angst, die sie haben, ist, das könnte sich schlecht auf ihre Karriere auswirken. Deshalb kommen sie zuerst einmal zu dem indirekten Arbeitgeber, nämlich den Priestern, die das mitbestimmt haben. Eigentlich waren es ja Soldaten, die geschickt worden sind von Pilatus, also römische Soldaten. Aber sie kommen hier zu den Priestern, naja, weil das ist ungefährlicher. Sie wollen erstmal mit denen abstimmen. Was können wir denn jetzt tun? Wir haben in unserem Auftrag versagt. Eigentlich hatten wir einen ziemlich lockeren Auftrag. Das ist ja keine große Sache für Soldaten, sich vor ein Grab zu setzen und aufzupassen, dass da nichts passiert. Das ist ja keine große Sache, aber wir haben versagt. Und dann sagen ihnen die Priester, nachdem sie beraten haben, gut, erzählt mal, ihr seid eingeschlafen, die Jünger sind gekommen, haben die den Leichnam gestohlen. Und wahrscheinlich muss man sagen, der zeitliche Druck war so groß, dass ihnen nichts Besseres eingefallen ist. Denn im Grunde genommen ist diese Geschichte ja an mehreren Stellen ziemlich seltsam. Also erstmal ist seltsam, Soldaten, die gewohnt sind, des Nachts zu wachen, und das ist auch ihr Job, dass die alle einschlafen, also nicht immer einer wach bleibt, ist ja eher unwahrscheinlich. Also die gehörten dann ja eher entlassen oder ins Gefängnis oder sonst was. Aber die Geschichte in sich selbst ist ja noch viel widersprüchlicher, denn wenn ihr sie genau lest, klingt das ja fast wie ein Witz. Da wird nämlich gesagt, wir sind eingeschlafen und dann kamen die Jünger und haben ihn gestohlen. Ja bitte sehr, wenn ihr wirklich eingeschlafen seid, woher wisst ihr denn, dass die Jünger gekommen sind und sie gestohlen haben? Da müssten sie doch wenigstens erzählen, zu sagen, also gut, wir sind eingeschlafen, als wir wieder aufgewacht sind, war der nicht mehr da. Das könnten sie ja sagen. Aber kannst du dich daran erinnern, was heute Nacht geschehen ist, als du geschlafen hast? Ja, normalerweise eben nicht, weil wenn wir schlafen, dann wissen wir ja nicht, was ringsherum passiert. Und von daher muss man sagen, diese Geschichte ist ja in sich gar nicht logisch. Das passt ja gar nicht. Da hätten sie sich doch irgendwas Besseres überlegen müssen. Also sie hätten jetzt schlecht sagen können, wir haben gegen die gekämpft. Da würde man sagen, ja bitte sehr, wo sind denn eure Verletzungen? Wo sind da die blauen Flecke oder sonst was? Oder warum habt ihr denn versagt gegen diese paar Fischer vom See Genezareth? Hättet ihr euch doch durchsetzen können, hätte auch nicht geklappt. Aber ihnen fiel scheinbar nichts Besseres ein. Und ein bisschen Bestechungsgeld macht das noch wieder wett. Also dass sie jetzt wirklich zu der Sache stehen und sie hoffen, dass sie damit durchkommen. Wahrscheinlich der Pilatus hat die Geschichte auch nicht weiter verfolgt, weil der war froh, dass endlich das zu Ende war. Der hatte schon den Ärger mit der Verurteilung Jesu und er wollte Jesus nicht verurteilen und dann fühlt er sich gedrängt und hatte eher ein schlechtes Gewissen dabei, das zu tun, tut es aber. Und dann kommt noch die Bitte, das Grab zu bewachen und das macht er auch und jetzt merkt er, diese Geschichte nimmt ja kein Ende und deshalb vermutlich verfolgt er seine Soldaten nicht. Normalerweise wären die nach römischem Recht, müssten sie mindestens ins Gefängnis kommen, wenn nicht selbst getötet werden, weil sie ihren Auftrag, wie sie ja selbst sagen, eben verpennt haben, weil sie da Sie haben ja nicht mal gekämpft, ne? Also das von daher hätte man sie normalerweise verurteilt. Also soweit zu den Hintergrundgeschichten, die wir da haben, oder dem Hintergrund des Ganzen, was da stattfindet. Ich möchte gerne ein paar der Personen, die wir hier vorgestellt bekommen, uns noch etwas genauer vor Augen führen und möglicherweise dabei sehen, dass das hier Personen sind, die ähnlich reagieren, wie wir das manchmal auch tun oder wie ihr das tut, wie du das tust, je nachdem. Also zuerst einmal haben wir ja da diese Soldaten. Und diese Soldaten, die hier beschrieben werden, ich habe schon gesagt, naja, die waren etwas lasch mit der Ausführung ihrer Aufgabe, aber das möchte ich gar nicht so stark in den Mittelpunkt stellen, sondern eher in den Mittelpunkt stellen, was kennzeichnet diese Person in ihrer Begegnung mit Gott? Oder wir könnten sagen, in ihrer Begegnung mit Jesus, was hier ja auf selbe hinauskommt. Also das, was uns hier auffällt, ist, diese Soldaten haben ein übernatürliches Ereignis erlebt, sie haben ein Wunder erlebt, das, was sich ja manche Menschen von uns heute wünschen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Menschen gesprochen habt oder selbst in eurem Herzen gedacht habt, wenn ich ein Wunder erleben würde, dann würde ich gläubig werden. Manche Leute gibt es, die sagen, das wäre so. Ich habe auch schon Leute erlebt, an verschiedenen Orten, mit denen ich geredet habe, die haben ja ein Wunder erlebt, aber denen ging es genauso wie diesen Wächtern hier. Die erleben ein außerordentliches Wunder, nämlich sie erleben das Erscheinen eines Engels, der auch sofort als Engel ersichtlich ist. Irgendwie erleben sie auch noch, dass da plötzlich Jesus nicht mehr da ist, dass die auch alle sagen, der ist auferstanden und sie waren dabei. Wir wissen ja auch nicht ganz genau, als sie wie tot umfielen. War das wie im Koma? Haben sie noch was gehört? Haben sie noch was gesehen? Vielleicht haben sie sogar noch viel mehr mitbekommen von dem, wie Jesus rausgekommen ist. Auf jeden Fall wissen sie, wir haben das bewacht und hier ist ein Wunder passiert und dadurch ist der Jesus da rausgekommen. Aber verändert das in ihrem Leben irgendwas? Und hier merken wir gar nichts. Das heißt, die gehen einfach zur Tagesordnung über. Diese Wächter sind nicht besonders böse. Sie haben nicht mal ein persönliches Interesse daran, Jesus fertig zu machen oder zu lügen. Sie wollen einfach bloß ihren Job machen. Sie wollen ihr ganz normales, geregeltes Leben weiterführen. Das ist hier hinterher, wollen sie weiter Soldaten sein. Sie wollen einfach keinen Ärger haben. Jesus stört, Gott stört, der ins Leben eingreift. Das ist, glaube ich, der Charakter und die Persönlichkeit dieser Wächter. Sie gehen nicht gegen die Jünger vor, sie würden auch sonst nichts gegen Jesus machen. Das ist einfach ihr Auftrag. Und sie erleben das Eingreifen Gottes, aber dieses Eingreifen Gottes, das bringt ihr Leben durcheinander. Das stört den normalen Tagesablauf und das wollen sie nicht. Und ich glaube, so sind manche Menschen heute auch. Die rufen danach und sagen, ich will gern ein Wunder sehen und dann passiert das Wunder. Aber das Wunder ist nicht genauso, wie sie sich wünschen, wie sie sich vorstellen. Sie merken, hier müsste ich ja was verändern und das wollen sie nicht. Also wird das Wunder wegerklärt, wird vergessen, man geht zur Tagesordnung über und es hat keine große Auswirkung. Deshalb all diejenigen von euch, die sich ein Wunder wünschen, ihr könnt es euch weiter wünschen. Manchmal greift Gott ja sogar ein. Ihr müsst dann allerdings auch dafür offen sein, dass ihr das Wunder als solches erkennt, was Gott euch gibt und das auch als solches akzeptiert. Aber ich kann euch auch ziemlich sicher sagen, Wunder machen ganz selten Menschen wirklich, verändern ihr Leben, machen sie wirklich zu gläubigen Menschen. Das sehen wir bei dem Leben Jesu ja auch. Jesus tut jeden Tag Wunder während der Zeit, als er da war. Und wo es drauf ankommt, da sind die Leute nicht interessiert, ihr Leben zu verändern und umzustellen. Sie wollen gerne etwas erleben, wir alle. Das ist unterhaltend, das ist toll. Heute würde man sagen, da kann ich dann schnell noch von mir und Jesus ein Foto machen, ein Selfie machen und das bei Facebook einstellen. Nicht? Da ist der, der blind war. Siehst du, hier bin ich mit dem Blinden, zack, nicht? Und da vielleicht noch gerade, wie die Augen vorher verquollen sind und wow. Aber dann ist die Meldung auch in ein, zwei Tagen wieder vorbei. Dann gibt es irgendwas Neues, was interessant ist, worüber ich berichten kann. So sind die allermeisten Menschen zu allen Zeiten gewesen und auch zur Zeit Jesu. Das merken wir ja. Hier an den Wächtern. Sie erleben was Fantastisches. Die könnten doch jetzt sagen, seht ihr, was wir erlebt haben? Wir haben einen Engel gesehen. Wir sind Gott begegnet. Kein Wort. Sondern bloß möglichst löst unsere Probleme, damit unser Leben weiterlaufen kann wie bisher. Das ist deren Perspektive. Und mancher hat genau dieselbe Perspektive. Möglicherweise auch jemand hier heute Morgen. Also lass mein Leben so führen, wie es in den Bahnen ist, die mir gefallen. Und wenn Gott ein Wunder tut, dann bin ich froh darüber, aber mehr, das soll unterhaltende Wirkung haben oder es soll nichts durcheinander bringen, wie ich bisher lebe. Okay, ich will weiterleben wie bisher, aber bitte sehr, keine Veränderung. Dann okay. Nur bei solchen Wundern, die bringen auf Dauer nichts. Die sind unterhaltend, vielleicht nach ein paar Wochen zweifeln wir auch dran, denken, war das wirklich so? Habe ich mir das eingebildet? Oder die Wächter könnten sich fragen, hat uns da vielleicht irgendjemand was ans Abendessen gemischt, dass wir da so ein bisschen geträumt haben, Halluzinationen gehabt haben oder so? Denn Erklärungen gibt es für solche Wunder immer. Also solche Typen gibt es. Und wenn du dazu gehörst, tja, dann du kannst Gott darum bitten, nur denk daran, das wird dein Leben nicht verändern. Wenn du Jesus wirklich begegnest, dann wird das dein Leben verändern. Dein Denken, deine Werte, dein Tagesablauf, deine Entscheidungen, dein Selbstbewusstsein, wie du mit anderen Menschen umgehst. Die Begegnung mit Gott, so wie Gott sie eigentlich will, verändert das ganze Leben. Und wer das nicht will, dem wird auch ein Wunder nicht weiterhelfen, sondern der wird das Wunder konsumieren und wird genau dabei bleiben, wie es vorher war. Zweite Gruppe, die wir hier beschrieben stehen, finden in der Geschichte, das sind die Priester. Nun, die Priester waren ja nicht generell böse Menschen. Manchmal kann der Eindruck erweckt werden, wenn wir in den Evangelien lesen, weil sie ja häufig als Gegner Jesu beschrieben werden. Aber das liegt daran, weil eben nur diese Gegner so stark in Erscheinung treten. Daneben gab es natürlich viele Priester, die haben einen guten Job gemacht, die haben ihre Aufgabe erfüllt. Manche, die im Hohen Rat gewesen waren, haben ja mit Jesus sogar sympathisiert, wie der Nikodemus oder der Josef von Arimathea. Also das waren ja nicht alles böse Typen. Aber hier wird eine Gruppe von Priestern erwähnt, die ganz besonders gegen Jesus eingestellt waren. Und das waren Leute, die waren nicht gleichgültig wie die Wächter. Sozusagen, denen begegnet das Wunder und sie wollen zum Alltag übergehen. Bei denen ist das so, die setzen sich inhaltlich mit diesem Wunder auseinander. Aber das Wunder ärgert sie. Die wollen nicht einfach den Alltag. Das Wunder bringt ihr Denksystem, ihr frommes Denksystem durcheinander. Sie haben sich alles so schön geordnet, wie es im Glauben auszusehen hat, und sie halten sich für fromm und gläubig. Diese Wächter halten sich nicht für besonders fromm und gläubig. Die Priester hingegen schon. Und die gehen dazu über, das, was sie ärgert, das, was ihnen an Gott nicht passt, was ihnen an der Bibel nicht passt, was ihnen an Jesus nicht passt, wegzuinterpretieren, umzuinterpretieren, damit es wieder ins System hineinpasst. In unserem System kann es nicht sein, dass Jesus von Gott ist. Also müssen wir irgendeine Erklärung finden. Und die Erklärung ist, wahrscheinlich sind da die Jünger und haben den gestohlen. Oder irgendetwas anderes Faules ist da gelaufen. Und so gibt es heute auch Menschen, möglicherweise auch heute Morgen da, wo du dir denkst, ja, ich habe mein theologisches System, so genau müsste das laufen und so genau ist das Leben und dich vielleicht sogar noch für fromm hältst, aber Jesus deine Prinzipien durcheinander bringt. Wenn du wirklich leben würdest, wie Jesus das wollte, dann müsstest du einige Sachen ändern. Und genau das willst du nicht. Also versuchst du, all die Dinge in der Bibel, die dich ändern, schnell wegzuerklären, umzuinterpretieren. Und plötzlich, oh Wunder, sagt die Bibel und sagt Jesus nur alles, was du sowieso schon alle längst gedacht hast. Er segnet noch alles, was du je so getan hast und gedacht hast. Jesus bringt dein Leben nicht durcheinander und du kannst fromm sein. Also wie gesagt, diese Wächter waren ja eher die nicht fromm und die erleben ein Wunder mit Gott. Aber es gibt eben auch diejenigen, die sind fromm und halten sich für fromm und gehen in den Gottesdienst und lesen in der Bibel wie die Priester. Aber sie ärgern sich an Jesus, weil Jesus eben nicht so ist, wie sie sich denken. Und es gibt viele Christen heute auch, die wollen gerne meinetwegen so sein wie ihre weltliche Umgebung. Aber natürlich noch fromm, noch gerettet. Und alles, was in der Bibel nicht zu unserer Welt passt, wie sie heute tickt, das wird weginterpretiert und durchgestrichen. Und irgendwie kann man alles wegerklären. Also falls ihr das noch nicht könnt, ich kann euch nachher noch einen Kurs dabei geben und da kann ich euch hinterher zeigen, wie ihr, wenn ihr wollt, mit theologischen Argumenten alles wegerklären könnt, was in der Bibel ist. Alles, bleibt nichts mehr übrig. Also da habe ich jetzt zum Beispiel Artikel gelesen, gerade vor Ostern, von einer Pfarrerin vom reformierten Pressedienst. Pfarrerin, theologisch gut ausgebildet. Und am Ende kommt ganz heraus dabei, also Jesus ist gar nicht auferstanden, sein Leib war weiter im Grab. Aber dann sagt sie ganz froh, das macht aber auch gar nichts. Wir können uns trotzdem weiter für die Unterprivilegierten einsetzen und für Schuldenerlass in der dritten Welt und alles. Und das machen wir trotzdem. Also da merkt man, sie hat ihr festes theologisches Programm im Kopf. Und jetzt ist letztendlich egal, nee, dieses mit der Auferstehung Jesu, das scheint mir unlogisch. Nee, wahrscheinlich ist er einfach bloß in unseren Gedanken auferstanden oder in seiner Erinnerung oder so, das ist bei der Pfarrerin so. Und dann passt das wieder alles. Sie ist fromm, sie kann weiter Pfarrerin sein und das passt alles ins Schema. Und das geht überall bei. Denn natürlich ist es so, dass viele Sachen in der Bibel uns ärgern, weil die eben nicht so sind, wie die Welt um uns herum ist. Und gerade bei den Dingen, die uns wirklich ärgern, da fällt es uns manchmal schwer. Und manche weichen dahin aus, dass sie eben so lange heruminterpretieren und argumentieren, bis hinterher die Bibel doch wieder sagt, wir sind so wie alle anderen, wir sind so, wie wir gerne sein wollen, wie ich auch wäre, wenn ich nicht gläubig wäre. Eben ein bisschen fromm, ein bisschen moralisch, aber nicht grundsätzlich. Die Begegnung mit Jesus wird Dinge in Frage stellen, wo wir uns ärgern an den anderen oder andere sich über uns ärgern, wo wir anders sind als die anderen. Und manchmal auch, wo wir anders sein sollen, als wir es uns selbst wünschen und denken. Jesus will ja nicht nur absegnen, wie wir sowieso schon sind von Geburt an, sondern er will uns verändern. Und Veränderung heißt immer, es tut weh. Heißt immer, da müssen wir etwas aufgeben, was uns lieb geworden ist. Da müssen wir umdenken, da müssen wir anders handeln. Da müssen wir unsere Maßstäbe verändern, unser Denken verändern. Und das nicht nur einmal, wo wir gläubig geworden sind, sondern immer wieder in unserem geistlichen Leben. Wenn du das nur einmal im Leben machst, ja, dann bist du wie eine fromme Leiche. Nicht? Da bist du irgendwann einmal, oder eine Mumie könnten wir vielleicht sagen, irgendwann bist du mal wiedergeboren worden. Nein, sondern wenn du mit Jesus lebst, wird er immer wieder deine Maßstäbe in Frage stellen und immer wieder sollst du Bibelverse an dich herankommen lassen, die etwas anderes von dir fordern, als du es bisher eingeordnet hast. Gerade das ist das Besondere der Bibel. Wenn du die Bibel nur liest als Selbstbestätigung deiner frommen Überzeugungen, die du bisher schon gehabt hast, dann brauchst du sie letztendlich auch gar nicht. Und so gehen manche auch mit der Bibel um. Sie lesen dann letztendlich nicht mehr mit drin, weil sie sowieso schon meinen, alles zu wissen und darauf eine richtige Antwort zu haben. Und dann müssen wir sagen, ja, dafür brauchst du keinen Jesus, der gestorben und auferstanden ist. Das ist ja genauso wie die Priester hier. Die haben die Bibel auch gekannt. Aber eben das, was sie geärgert hat, das passt in mein theologisches Schema nicht hinein. Das wird die Leute ärgern. Damit bin ich ja bei meinen Freunden nicht mehr gut angesehen. Also zack, weginterpretieren. Nein, Jesus war eben einfach, naja, entweder ein Spinner oder seine Jünger waren Betrüger oder sonst irgendwas. Also hier ist die fromme Variante. Und zum Ende kommen hier natürlich diejenigen, die es richtig gemacht haben. Ne? Ist ja klar. Und diejenigen, die es richtig gemacht haben, das waren natürlich diese beiden Frauen hier der Geschichte. Denn die sind verzweifelt. Das waren ja jetzt nicht die Koryphäen innerhalb der Theologie. Die hatten keine theologische Ausbildung und sie waren innerlich verzweifelt, weil das, wo sie auf sie die letzten 3 Jahre ihr Leben gesetzt haben, nämlich auf Jesus Christus, der war tot und beerdigt. Und hier steht auch nicht, dass sie jetzt zum Grab gegangen sind, fröhlich, lachend, nicht, und sagen, ah, super, es wird ja alles gut werden, sondern eher frustriert und verzweifelt, wie die Jünger auch. Und genauso wünscht Gott sich eigentlich uns als Menschen. Er wünscht sich, dass wir immer wieder unsere eigenen Grenzen sehen und erkennen, und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Und dass, wenn wir dann Jesus Christus begegnen, so wie die Jesus Christus begegnet sind, dass wir nicht lange ruminterpretieren, dass wir nicht entweder versuchen, das beiseite zu schieben, ich will, dass mein Leben ohne Gott bleibt, das ist viel angenehmer, Gott stört da drin nur, oder dass wir dahin kommen, wie die Priester, das jetzt irgendwo uminterpretieren. Ich erlebe was mit Gott, Gott spricht mich an, durch sein Wort, durch andere Menschen. Und jetzt interpretiere ich das um, dass das, was mich eigentlich ärgert, mich nicht mehr ärgert, sondern in das Schema reinpasst und alles bleibt beim Alten. Und dann wirst du vielleicht äußerlich fromm sein, aber du wirst dann eben es wird so bleiben wie irgendwann beim Datum deiner Bekehrung. Wird alles gleich bleiben, bleibt so ähnlich. Diese Frauen tun das nicht. Sie lassen sich darauf ein und sie verändern ihr Denken. Sie glauben einfach das, was sie mit Jesus erlebt haben. Es wird nicht lange ruminterpretiert, sondern sie merken, das ist so, sie sehen es als echt an und dann laufen sie los und gehen hin und sagen es den Jüngern und es verändert ihr Leben. Sie argumentieren nicht lange mit Jesus herum, wo er ihnen begegnet. Bist du wirklich das? Weiß dich erstmal auf. Da könnte ja jeder kommen und sagen, er ist Jesus oder so. Nichts. Sondern sie erkennen es an und das verändert ihr Leben. Von dem, wie sie am Morgen losgegangen sind und dem, wie sie dann danach wieder zurück zu den Jüngern gegangen sind. Und das ist eigentlich, wie Jesus uns haben will. Das ist, wie Jesus uns haben will. Er will, dass da, wo wir ihm begegnen, durch das Gebet, durch andere Christen, durch das Lesen der Bibel, dass uns das innerlich verändert. Und ja, und das ist, glaube ich, auch eine gute Sache hier für uns heute zu Ostern. Je nachdem, dass du siehst, zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du denn an dieser Stelle? Bist du eher so eine Art Soldatentyp? Also das heißt jetzt nicht, dass du gerne Ballerspiele im Computer machst, nicht? Das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist eher gemeint, gehörst du zu denen, die ihr Leben recht gut eingerichtet haben, aber wo Gott eher so eine Randfunktion hat, spielt keine große Rolle und Wunder wären ganz schön, aber die verändern dein Leben nicht, die sind da nicht stärker. Danke. Also bist du eher so einer, wie die sollte hatten, du führst dein Leben, du genießt dein Leben und die Wunder sind dabei, aber spielt keine Rolle. Oder bist du eher so einer religiöser Typ, der sagt, okay, mein Leben ist geregelt, ich weiß auf alles so ziemlich eine Antwort für mich und da kommt auch wenig bei, verändert sich da. Und mein Leben führe ich halt fromm und gut, aber eben Jesus verändert an deinem Leben nichts mehr. Da ist nichts mehr wirklich echt tief neu, dann solltest du da umdenken und dich neu von Jesus berühren lassen und dein Leben verändern lassen und auch mal über Sachen nachdenken, die vielleicht ganz anders laufen, als du sie bisher eingeordnet und gedacht hast. Oder gehörst du eben zu diesen Frauen, die sehen, ich bin in der schwierigen Lage, ich verstehe auch nicht alles, ich habe auf nicht alles eine Antwort, aber ich bin offen dafür, dass Gott zu mir spricht, eben auf diesen verschiedenen Wegen, die ich genannt habe. Und dann wirst du Gott erleben und erfahren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und er wird dein Leben verändern und manches wird neu gedacht werden müssen und neu getan werden müssen, anders als du es bisher gemacht hast. Und das ist, wie gesagt, nicht nur einmal im Leben bei der Bekehrung, sondern das ist, wer als Christ lebt, immer wieder der Fall. Weil wir immer wieder merken müssen, oh, an dieser Stelle, da bin ich ja doch noch ziemlich weit davon entfernt, von dem, was Gott will und denkt. Und da muss ich wieder neu denken, mich dazu zwingen, liebgewordene Gedanken oder Verhaltensweisen aufzugeben. An dieser Stelle möchte ich gerne noch mit euch beten. Ihr dürft auch dazu aufstehen und Gott darum bitten, dass er